Uwe Steimle bei Auf 1, Dresdner Kabarettist mit dramatischem Appell gegen den Krieg. Gesundheitsdaten im Ausverkauf. Karl Lauterbach verhandelt schon mit Tech-Konzernen. Und im Interview des Tages erklärt Rockstar Tino Eisbrenner, warum er die Aktionseinheit für den Frieden fordert. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Auch in diesem Jahr haben zehntausende Menschen an den traditionellen Ostermärschen der Deutschen Friedensbewegung teilgenommen. Die größte Kundgebung fand bereits am Karfreitag in Dresden statt. Laut Veranstaltern versammelten sich im Stadtzentrum bis zu 6000 Teilnehmer. Die Polizei machte keine offiziellen Angaben. Unter den Rednern waren unter anderem Schauspieler Dieter Hallervorden, Musiker Dieter Dehm, Politikwissenschaftlerin Ulrike Guerot und der Kabarettist Uwe Steimle. Diese erklärte gegenüber Auf 1 die, nach seiner Auffassung, wahren Gründe für die Kriegsvorbereitung.
Natürlich hat der militärisch-industrielle Komplex, dessen Hauptstratege Friedrich Merz ist, ein Interesse am Krieg, weil man kann mit Krieg natürlich auch wunderbar Spuren verwischen. Dieses ganze System, dieser Kapitalismus mit seinem Produzieren und Gewinnsucht ist am Ende. Und da müssen die Spuren verwischt werden. Natürlich haben die ein Interesse am Krieg. Ja, glaube ich ganz fest. Und den müssen wir friedlich in den Arm fallen. Ich werde das auch nochmal sagen. Ich hoffe, ich vergesse es nie. Ansonsten ist es Auf 1 verkündet. Wir müssen, glaube ich, nochmal Kerzen sammeln, weiße Kerzen und wie 89 auf die Straße gehen und sagen, wir wollen keinen Krieg und keine Auseinandersetzung. Wir wollen Frieden.
In den Systemmedien wurde die Veranstaltung unterdessen teils scharf angegriffen. Die Sächsische Zeitung titelte »Tausende demonstrieren mit Rechten in Dresden«. Der Fokus veröffentlichte ein Zitat, in dem Hallervorden als, so wörtlich, »Maskottchen der Rechtspopulisten« bezeichnet wurde. Tatsächlich nahmen an der Kundgebung auch Anhänger von AfD, BSW sowie weiterer politischer Strömungen teil. Der sächsische AfD-Landesvorsitzende Jörg Urban sprach sich am Rande der Veranstaltung für eine parteiübergreifende Zusammenarbeit innerhalb der Friedensbewegung aus.
Also wenn es um die Frage geht, ob wir in Zukunft in einen Krieg hineinschlittern oder nicht, darf es keine Parteigrenzen geben. Also die Positionierung für Diplomatie, für Frieden, gegen Rüstung und Krieg, dort würde ich mit jeder Partei zusammenstimmen, die in den Parlamenten in Deutschland sitzt.
Ebenfalls unter den Rednern war der ostdeutsche Rockmusiker Tino Eisbrenner, der sich selbst ausdrücklich als politisch links bezeichnet. Gegenüber Auf 1 forderte er eine Aktionseinheit aller Kriegsgegner. Das vollständige Gespräch sehen Sie im Interview des Tages im weiteren Verlauf dieser Sendung. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat mit einem Bekenntnis zur Kriegsvorbereitung für Irritationen gesorgt. Mit Blick auf die Ostermärsche sagte der Grünen-Politiker im ZDF, jetzt heißt Pazifismus was anderes, nämlich verteidigungsbereit sein, aufrüsten und zwar so, dass wir andere wirklich abschrecken. Zu den entsprechenden Plänen in Deutschland und Europa sehe er keine vernünftige Alternative. Ob die Grünen folgende Meldung wohl auch als Ausdruck von Pazifismus bezeichnen? Die NATO fordert von Deutschland fast eine Verdopplung der Truppenstärke auf 400.000 Soldaten. Das berichtet der Militärblog Defense Network unter Berufung auf, Zitat, gut informierte militärische Kreise. Offiziell verkündet werden soll die Forderung beim nächsten NATO-Gipfel Ende Juni in den Niederlanden. Zum Vergleich, derzeit hat die Bundeswehr rund 180.000 aktive Soldaten, dazu kommen etwa 34.000 Reservisten. Um die NATO-Vorgaben zu erfüllen, müsste Deutschland seine militärischen Kapazitäten nahezu verdoppeln. Doch der Blick auf die Realität zeigt, im vergangenen Jahr traten lediglich 20.290 Personen neu in den Dienst der Bundeswehr ein. Angesichts dieser Zahlen schlägt nun auch die Politik Alarm. Der Präsident des Reservistenverbandes, Patrick Sensburg, forderte bereits über die Osterfeiertage die Rückkehr zur Wehrpflicht, offenbar als letzten Ausweg, um die geforderte Truppenstärke überhaupt erreichen zu können. Eingesetzt würden deutsche Soldaten wohl gegen Russland. Daraus machen führende Politiker in Berlin und Brüssel kein Hehl. Doch auch mit Blick auf eine andere Region steigt die Kriegsgefahr. In Washington deutet sich ein interner Machtkampf um die Iran-Politik an. Verteidigungsminister Pete Hegseth soll laut Berichten kurz vor der Entlassung stehen, offiziell wegen Geheimnisverrats. Doch Insider vermuten, dass hinter dem Schritt vielmehr politische Motive stehen. Hegseth gilt als Unterstützer von Trumps zurückhaltender Linie gegenüber dem Iran und als Gegner eines Militärschlags, wie in Israel seit Monaten vorbereitet. Bereits wenige Tage zuvor wurden drei ranghohe Beamte im Pentagon entlassen, zwei davon enge Vertraute Hegseth. Kritiker sprechen von einer gezielten Säuberung innerhalb des Verteidigungsapparats. Beobachter halten es für wahrscheinlich, dass Hegseth durch einen Minister ersetzt werden soll, der eine konfrontative Iran-Strategie mitträgt. Doch ob es tatsächlich dazu kommen wird, ist aktuell noch unklar. Trump selbst hatte seinem Minister zuletzt noch den Rücken gestärkt. In wenigen Tagen startet in Deutschland das erste Modellprojekt zur elektronischen Patientenakte. Gleichzeitig mehren sich die Bedenken über einen möglichen Missbrauch sensibler Gesundheitsdaten durch den Staat. Auslöser ist eine bislang wenig beachtete Aussage von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zur möglichen Weitergabe von Patientendaten an Technologiekonzerne. Der SPD-Politiker sagte wörtlich, er sei schon im Gespräch mit Meta, OpenAI und Google. Fachleute schlagen Alarm. Ein Verkauf solcher Daten durch die Bundesregierung könnte, so ihre Einschätzung, enorme Gewinne einbringen. So bezifferte der Kölner Mediziner Stefan Streit in der Ärztezeitung den Marktwert deutscher Gesundheitsdaten zuletzt auf bis zu 3.000 Milliarden Euro. So viel Geld wurde wohl nicht einmal mit der Corona-Injektion verdient. Doch damals wie heute ist Karl Lauterbach mit dabei. Jetzt ist es offiziell. Ein neuer Bericht der US-Regierung von Donald Trump bestätigt, dass das Coronavirus aus einem Labor im chinesischen Wuhan stammt. Laut dem Dokument sollen der hochrangige US-Gesundheitsbeamte Anthony Fauci sowie mehrere Geheimdienste diese Erkenntnisse gezielt verschwiegen haben. Auf der offiziellen Webseite der US-Regierung heißt es unter dem Punkt Covid Misinformation wörtlich. Am schlimmsten ist jedoch, dass die Regierung alternative Behandlungsmethoden verteufelt und unliebsame Narrative wie die Labortheorie in einer beschämenden Anstrengung diskreditiert hat, um die Gesundheitsentscheidungen der amerikanischen Bevölkerung zu beeinflussen und zu kontrollieren. Der Bericht macht zudem deutlich, die Biden-Administration habe soziale Netzwerke weltweit zu offener Zensur gedrängt, um die offizielle Erzählung aufrechtzuerhalten. Die entscheidende Frage lautet nun, wie lange war tatsächlich schon bekannt, dass das Virus aus einem Labor stammt?
Langsam erfahren nun auch Konsumenten der Systemmedien, dass das Coronavirus aus dem Biowaffenlabor im chinesischen Wuhan stammt. Im März dieses Jahres wurde bekannt, dass Angela Merkel darüber vom Auslandsgeheimdienst BND schon Anfang 2020 informiert wurde. Merkel unterdrückte diese Information allerdings. Jetzt hat sich auch die französische Akademie der Wissenschaften zur Laborthese geäußert. 97% der Mitglieder der Akademie sehen demnach den Ursprung des Virus im Labor in Wuhan. Auf eins zu sehr wissen das schon sehr lange, denn auf eins hat bereits am 3. Juni 2021 über den Laborursprung berichtet.
Immer mehr deutet darauf hin, dass das Coronavirus aus dem mysteriösen Labor in Wuhan stammt. Die Forschungen des chinesischen Labors, Viren ansteckender zu machen und Krankheitsfälle kurz vor Ausbruch der Pandemie, weisen in diese Richtung. Wie ein aktueller Bericht des Wall Street Journal zeigt, wurden im November 2019 drei Labormitarbeiter in Wuhan so krank, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Das ginge aus den neuesten Geheimdienstinformationen hervor. Demnach sei es unwahrscheinlich, dass die Erkrankten an Corona forschten und zufällig gleichzeitig an einer Grippe erkrankten. Die Theorie, dass Covid-19 aus dem Labor stammt, könnte sich also bewahrheiten. Die Mainstream-Medien hatten die Wuhan-These von Anfang an als Verschwörungstheorie bezeichnet. Doch dafür sprach eine Vielzahl von Indizien sowie namhafte Wissenschaftler, die diesen Verdacht auch öffentlich äußerten. Etwa der Infektiologe Professor Wolfgang Granninger in einem Interview mit der Tageszeitung Kurier im März letzten Jahres. Werden die Verschwörungstheoretiker also am Ende wieder einmal recht behalten?
Die Zuseher von Auf 1 waren also fast 4 Jahre früher über die Wahrheit informiert als Leser und Zuschauer der Systemmedien.
Wegen der Aufklärungsarbeit von Auf 1 soll unser Sender auch finanziell vernichtet werden, wie die Kündigung unseres 9. Spendenkontos in Ungarn zeigt. Für unseren Sender ist die Lage sehr ernst, denn bereits im Sommer könnte Schluss sein. Nur auf eine Weise können Sie uns aktuell noch unterstützen, mit einem Einkauf in unserem Online-Shop unter www.auf1.shop. Jeder Kauf hilft, damit wir weiter aufklären können, Tag für Tag. Die US-Zulassungsbehörde FDA will künftig Pharmavertreter aus ihren Beratungsausschüssen ausschließen. Ein Schritt, der offiziell dem Abbau von Interessenskonflikten dienen soll. Doch trotz dieser Ankündigung bleiben die Verflechtungen mit der Pharmaindustrie bestehen. So hatten laut Recherchen alle 9 im Vorjahr neu ernannten Mitglieder des Impfstoffberatungsausschusses der US-Gesundheitsbehörde CDC finanzielle Verbindungen zu Pharmaunternehmen oder waren an staatlichen Kampagnen zur Förderung von Impfstoffen gegen Covid, RSV oder HPV beteiligt. Einige von ihnen erhielten laut Berichten Zahlungen in Millionenhöhe, unter anderem von Herstellern wie Moderna. Auch in der Vergangenheit zeigte sich ein ähnliches Bild. Alle Mitglieder der FDA, die an der Zulassung der Covid-Impfstoffe beteiligt waren, standen in direktem oder indirektem Kontakt mit der Pharmaindustrie. Nun scheint der neue FDA-Chef Martin McCarry zumindest einen ersten Schritt in Richtung einer größeren Unabhängigkeit der Zulassungsbehörden zu machen. Ein Ziel, das auch Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. angekündigt hatte. Die Pharma-Riesen sind natürlich nicht nur in der FDA vertreten, sondern auch in der wohl wichtigsten Organisation der Globalisten. Und auch dort gibt es nun einen Wechsel. Nach 55 Jahren an der Spitze des Weltwirtschaftsforums WEF tritt Gründer Klaus Schwab nun von allen Ämtern zurück. Im Vorjahr hat er, nach Vorwürfen von Diskriminierung und sexueller Belästigung, seinen schrittweisen Rückzug angekündigt. Doch an der globalistischen Agenda des Weltwirtschaftsforums wird Schwabs vorzeitiger Rücktritt wohl kaum etwas ändern. Zum vorübergehenden Vorsitzenden wurde nun der österreichisch-Schweizer Manager Peter Brabeck-Letmat ernannt. Dieser war jahrelang Vorstandsvorsitzender von Nestlé, wo er sich etwa für die Privatisierung von Wasser durch den Megakonzern einsetzte. Und auch sonst scheint Brabeck-Letmat ganz auf Linie des WEF zu liegen. Denn auch er finanzierte die mRNA-Technologie des Pharma-Riesen Moderna und forderte politische Rahmenbedingungen zur Etablierung der Gentechnologie. Als Vizevorsitzender des WEF-Stiftungsrats stand er in der Kritik, weil er die Finanzen des WEF nicht transparent offengelegt hatte. Wer Klaus Schwab dauerhaft nachfolgen soll, ist noch nicht bekannt. Allerdings wolle der bald 88-jährige Gründer des WEF laut eigener Aussage weiter Botschafter im Hintergrund bleiben. Die AfD-Landtagsfraktion in Thüringen will ihr Recht auf Kontrolle des Verfassungsschutzes gerichtlich durchsetzen. Dazu haben die Abgeordneten in der vergangenen Woche 2 Eilanträge beim Landesverfassungsgericht eingereicht. Ziel des Verfahrens ist es, die Einsetzung der Parlamentarischen Kontrollkommission vorerst zu stoppen. Jenes Gremiums, das für die parlamentarische Aufsicht über das Landesamt für Verfassungsschutz zuständig ist. Obwohl die AfD im Thüringer Landtag die mit Abstand stärkste Fraktion stellt, wurde kein einziger Vertreter der Partei in das Gremium gewählt. Die Fraktionen von CDU, BSW, SPD und Linkspartei rechtfertigen den Ausschluss mit der Einstufung der Thüringer AfD als gesichert rechtsextrem. Kritiker merken an, diese Einstufung stammt vom Verfassungsschutz selbst. Also von jener Behörde, deren Kontrolle nun genau durch diese Begründung verhindert wird. Nach dem Tod von Papst Franziskus rückt der Vatikan ins Zentrum eines globalen Machtkampfs. Denn die anstehende Papstwahl wird zur Weichenstellung. Kommt ein weiterer Vertreter der Great Reset Agenda oder setzt sich vielmehr ein Vertreter der kirchlichen Rückbesinnung durch? Franziskus hatte die Kirche zuletzt verstärkt auf Globalistenlinie gebracht, mit Fokus auf Migration, Klimaschutz und gesellschaftlicher Liberalisierung. Doch dagegen formierte sich Widerstand. Als Favorit des progressiven Lagers gilt der italienische Kardinal Pietro Parolin, langjähriger Vatikan-Diplomat und Weggefährte von Franziskus. Demgegenüber steht der aus Guinea stammende Kardinal Robert Sarah, einer der führenden Köpfe des traditionellen Flügels. Doch auch dem konservativen Erzbischof aus Ungarn, Peter Erdő, werden Chancen eingeräumt. Laut Vatikan-Kenner Marco Politti tobt hinter den Mauern des Heiligen Stuhls ein, Zitat, Bürgerkrieg. Und damit kommen wir zu einer neuen Rubrik in den Nachrichten bei Auf 1, dem Interview des Tages. Im Jahr 1984 war die Band Jessica die beliebteste Newcomer-Gruppe in der DDR. Ihr erstes Album Spieler verkaufte sich über 180.000 Mal. Ihr Sänger Tino Eisbrenner, ein Künstler, der schnell zum Star wurde. Bis heute ist er vor allem im Osten Deutschlands ein bekannter Name. Im Westen hingegen konnte er nie wirklich Fuß fassen. Auch politisch ist Eisbrenner seit Jahren engagiert und eindeutig linksorientiert. In den vergangenen Jahren trat er mehrfach in Russland auf. In Dresden sprach Tino Eisbrenner nun auf einer Friedenskundgebung, die von den Systemmedien als Veranstaltung von Rechten und Querdenkern diffamiert wurde. Am Rande der Kundgebung hat sich Martin Müller-Mertens mit dem Künstler unterhalten.
Tino Eisbrenner ist bei mir am Karfreitag in Dresden bei einer Friedenskundgebung. Ja, man kann sagen, unter etwas erschwerten Bedingungen. Aber ja, trotzdem, die Stimmung, würde ich sagen, ist hier gut.
Naja, es hat ja schon andere Festivals gegeben, die im Regen fast ertrunken sind. Das berühmte Festival damals, Woodstock, No War, Make Love, Not War, war da auch der große Slogan. War auch die ganze Zeit Regen. Also warum nicht auch hier? Also sowas stört mich gar nicht.
Ist dann doch in die Geschichte eingegangen als der Summer of Love. Wer weiß, vielleicht wird es der Summer of Peace. Aber im Moment sieht es nicht so aus. Wie viel Kriegsangst haben Sie?
Naja, also sagen wir mal so, Kriegsangst klingt in meinem Fall komisch, weil ich mich weigere, Angst zu entwickeln. Solange ich selber noch aktiv an irgendwie dem Widerstand teilnehmen kann und das Licht ins Dunkle tragen sozusagen, solange habe ich auch keine Angst. Aber natürlich ist die Gefahr sehr groß, dass wir zugucken müssen, wie unsere eigene deutsche Politik immer noch einen draufpackt und noch einen draufpackt. Taurus-Lieferung wäre sowas, wo Scholz immer noch gebremst hat, will Merz jetzt Vollgas geben. Und das Erstaunliche ist ja immer, das hat Merz ja schon vorher angekündigt. Und trotzdem ist die Konstellation so, dass er jetzt in einer Machtposition gelangt wurde, machen kann. Darüber staune ich immer. Das sind eigentlich mehr meine Ängste, dass wir wirklich schaffen, in den falschen Momenten wegzugucken und still zu sein. Insofern ist natürlich dann hier so ein Tag wie dieser, wo die Leute stundenlang im Regen stehen, um ihren Friedenswillen zu demonstrieren, ist dann natürlich immer wieder ein Hoffnungsstrahl, wo ich gerne Teil davon auch bin, natürlich.
Ja. Sie haben enges Verhältnis, weiß ich nicht, aber Sie haben ein gutes Verhältnis zu Russland. Sie sind oft oder waren oft in Russland. Wie erleben Sie eigentlich die Stimmung dort? Hat man da noch eine gewisse Hoffnung auf Deutschland, auf eine Kultur, die man ja in Russland immer bewundert hat? Oder ist das, also haben wir uns quasi dort unmöglich gemacht?
Naja, also die Russen können schon sehr wohl unterscheiden zwischen dem deutschen Volk und der deutschen Politik. Das können sie sehr wohl, wenn auch das sozusagen das Unverständnis größer wird, wie ich merke in den Jahren, dass sie sagen, wie geht denn das, wie haltet ihr denn das aus, warum unternehmt ihr nichts, dass diese Leute nicht immer noch einen draufpacken können. Also dennoch, auch als ich jetzt gesagt habe, ich bin über Ostern, werde ich jetzt hier erstmal Friedenssachen machen, ich hatte ja ein Angebot, jetzt schon dort zu sein, habe ich gesagt, kann ich nicht, ich muss jetzt hier sein, bis zum 3. Mai wenigstens muss ich hier sein. Und dann haben sie gesagt, sag deinen Leuten, dass wir in Freundschaft mit Deutschland sind und unsere Herzen immer noch für die große Nation schlagen, der Goethe, Schiller, Beethoven, Bach, alle möglichen Hölderlin angehört haben. Die Kultur muss uns verbinden, sagen auch die Russen. Und das ist ja auch das, womit ich unterwegs bin. Ja.
Sind Sie dann ein bisschen ein deutscher Botschafter in Russland, in der Botschafter, den wir jetzt haben, der nimmt ja sein Amt nicht so wahr?
Naja, es ist natürlich, hat die Kultur, wenn sie dann dort zu Wort kommt, immer einen Botschaftscharakter. Man darf nicht vergessen, uns Deutsche oder unsere Vorfahren hat 45 auch gerettet, dass wir das Land der Dichter und Denker waren. Dass die Russen wussten, es können nicht nur Barbaren sein, da ist auch ganz Großartiges entstanden. Und andersrum, wir sehen, wenn man jetzt zum Beispiel heutzutage nach Wolgograd kommt, also ehemals Stalingrad, und dort an die große Gedenkstätte geht, dann sieht man eingraviert in dieser Riesenhalle tausende von Namen sowjetischer Menschen, die wir auf dem Gewissen hatten, also die Deutschen auf dem Gewissen haben. Und in der Kathedrale am ewigen Feuer läuft Schumann. Also die Kultur verbindet uns und muss es auch, wenn die Politik diesbezüglich völlig versagt, muss es die Kultur machen.
Sie selber stammen aus dem Osten, Sie waren in der DDR schon Künstler, sind es heute. Ich habe den Eindruck, im Osten ist das Thema Frieden mit Russland, ein bisschen stärker verankert als zumindest im Westen. Viele sagen, ja, das ist einfach die Nähe aus der DDR-Zeit oder ist es doch noch was anderes?
Man hat immer am meisten Angst und kann am besten Feind sein gegenüber Dingen, die man nicht kennt. Und wir Ostler haben natürlich den Vorteil, dass wir mit der russischen Kultur aufgewachsen sind. Brauche ich nicht auszuführen. Also wir haben die russische Kultur kennengelernt in all ihren Facetten eigentlich. Sowjetische, muss man eigentlich sagen, Kultur. Also eben auch die ukrainische und georgische und usbekische. Aber deswegen haben wir eine größere Skepsis, wenn man uns sagt, das sind alle böse, die sind alle böse und gegen die müssen wir uns jetzt schützen. Wir wissen das besser. Und das ist vielleicht der Unterschied. Aber es gibt natürlich im Westen genauso. Und also ich zum Beispiel, der 30 Jahre als Ostler versucht hat, auch im Westen mit Musik erfolgreich auftreten zu können, was nie funktioniert hat, weil man mich nicht kannte und kein großes Interesse hatte, jetzt den Ossi da irgendwie. Aber jetzt in der Friedensbewegung werde ich dauernd eingeladen und lerne die Menschen kennen, die dort sich Sorgen machen und sagen und genauso skeptisch gucken auf zum Beispiel so weit wie Merz und solche Aussagen zum Beispiel. Also die gibt's da auch und der Westen ist ja der größere Teil auch, also vielleicht sind das proportional dann gerechnet genauso viele Leute wie hier. Aber es ist schon so, wir haben eine kulturelle Verbindung auch zu Russland und deswegen sind wir hier nicht so schnell bereit zu denken, dass der Feind ist und die Gefahr daherkommt. Wir kennen die Geschichte auch anders, die ist uns auch anders vermittelt worden. Und während sie im anderen Teil Deutschlands ja sehr schnell unter den Tisch gekehrt wurde und die viele von denen weitergemacht haben, die vorher auch die Verursacher waren, ein paar sind stellvertretend geköpft worden und die anderen konnten weitermachen. Das war in der DDR nicht ganz so. Und deswegen sind die Ausgangspositionen ein bisschen anders. Ja, das ist schon so.
Schon gleich unsere Stimmen, aber eine Frage hätte ich noch. Sie selber, ich glaube, würden es nicht leugnen, wenn ich Sie, oder würden nicht beleidigt sein, wenn ich Sie einen politisch Linken nenne. Heute gibt es die eigenartige Situation, dass es bei der Friedensbewegung zum Teil heißt, das sind alles Rechte oder das sind alles Nazis. Wie erleben Sie diese Debatte und sollte die Friedensbewegung überhaupt politisch im Sinne von links oder rechts oder irgendwie auf diesem Koordinatensystem sein?
Na, ich glaube, dass wir in einer Phase angekommen sind, wo wir was lernen müssen. Wir müssen lernen, uns auseinanderdividieren zu lassen oder uns gar selbst auseinanderzudividieren. Das müssen wir aufgeben. Wir müssen, ich habe das auch da wieder der Ossi, wir haben das in der Schule eigentlich gelernt, also die Bewegung der Arbeiterklasse und wo sind sie zusammengekommen und wo sind sie nicht zusammengekommen. Da gab es immer die Aktionseinheit und eine Aktionseinheit bedeutet, dass man alle anderen Themen mal weglässt, wenn es ein übergeordnetes Thema gibt, wofür man zusammen sich durchsetzen muss gegen Regierende, die einen sonst verheizen. Und das ist damals in der Thälmann-Zeit, sage ich jetzt mal, ist das dann nicht gelungen. Deswegen sind sie eben alle verheizt worden. Und wir müssen aufpassen, dass uns das nicht wieder so passiert. Wir müssen Aktionseinheiten bilden, um zu sagen, Frieden ist essentiell. Es interessiert auch keinen mehr. Wenn kein Frieden bleibt, interessiert auch keinen Menschen mehr, ob er BSW, Linke oder CDU oder irgendwas gewählt haben. Das ist dann egal. Wir müssen unsere Welt einfach erhalten und dazu müssen wir alle zusammen auf die Straße und müssen umdenken an der Stelle. Vor 20 Jahren hätte man das noch sagen können, aber damals hat es im Prinzip keinen interessiert. Ich bringe mal das Beispiel der Irak-Demo damals, wo 500.000 Leute in Berlin auf die Bühne gegangen sind und auf die Straße gegangen sind und ich habe da auch gesungen damals. Und gesagt haben, wir wollen nicht, dass Deutschland teilnimmt an diesem Irakkrieg. Und das hat geholfen. Der Kanzler hat dann den Amerikanern einen Korb gegeben und hat gesagt, nee, wir machen nicht mit. So, das war, weil die Menschen in der Lage waren, ihren Willen zu formulieren. Und da hat man 20 Jahre später sehr viel dafür gesorgt, dass wir uns, ach, und mit dem kann ich nicht und da kann ich nicht und der soll doch eventuell so und so. Wir müssen umdenken an der Stelle, sonst machen sie uns fertig.
Herzlichen Dank.
Die Linksextremistin Hanna Schiller darf sich offenbar doch noch nicht über den mit 48.000 Euro dotierten Bundespreis für Kunststudierende freuen. Wie das Bundesministerium für Bildung und Forschung auf seiner Webseite mitteilte, wurde die Verleihung aufgrund der, Zitat, Schwere der Vorwürfe gegen sie vorläufig gestoppt. Das mutmaßliche Mitglied der Hammerbande muss sich derzeit unter anderem wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Doch in der U-Haft hätte ihr das Geld wohl ohnehin wenig genützt. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.